Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute haben wir eine ganz, ganz interessante Unterhaltung gehabt, und zwar mit dem lieben Stefan Förster. Stefan ist von Beruf aus Oberarzt auf der Bult in Hannover in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ja, hat dort als Privatperson in unserem Podcast jetzt ganz, ganz tolle Einblicke geben können, wie er Therapie sieht, was für Ansätze er als sinnvoll erachtet und einfach, ja, er hat einfach aus seinem Erfahrungsschatz geplaudert und wir waren ja total beseelt, haben ganz, ganz viel dazugelernt und haben beide oder alle drei so ein Stück weit den Blickwinkel auf Kinder- und Jugendpsychiatrien durch Stefan ja so ein Stück weit verändert, muss man ganz klar so sagen. Von daher vielen Dank an der Stelle, Stefan. Viel Spaß euch beim Reinhören. Eine sehr, sehr interessante Folge. Viel Spaß und wie immer tolle Einblicke.
Your Bannister Mile mit Clara, Lennart und Christian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Wir sitzen heute wieder zu viert in Hannover und der liebe Stefan ist unser Gast. Schön, dass du da bist.
Hallo, hi Stefan. Schön, bei euch zu sein.
Und wir haben ein spannendes Thema heute, Clary, soweit ich vorinformiert wurde.
Genau, dir. Ich will gar nicht zu viel vorweggreifen, nur als Information, der Stefan ist unser Nachbar. Und ich bin auf die Idee für den Podcast gekommen, weil Stefan und ich 3 Minuten Zeit hatten, um von Haustür zu Haustür zu gehen. Man muss nämlich einen Umweg gehen hier. Und da hat Stefan mir erzählt, was er beruflich macht. Und jetzt, Stefan, talk to us und stell dich gerne vor.
Ja, hallo. Das Ganze ist ein bisschen spontan entstanden.
Yes.
Ich bin morgen gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht einen Podcast teilzuhaben. Mhm. Ja, hab das noch nie gemacht, mache ich aber gerne.
Cool.
Und generell, also mein Name ist Stefan Förster, ich bin Oberarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Hannover, Kinderkrankenhaus auf der Bult. Wobei ich dazu schon auch sagen möchte, dass wenn ich jetzt im Podcast von mir erzähle oder berichte und meine Einstellung sage, dann geht es um meine Einstellung und das nicht zwangsläufig die Einstellung der Organisation, bei der ich arbeite. Das heißt, ich rede als Privatperson.
Genau, du bist als Privatperson bei uns, wir würden Sie auch kennen.
Ja, genau.
Und wir haben wie üblich in unserem Podcast ein gemütliches Quetschchen sozusagen.
Genau, mit einem Gläschen Rotwein.
Mit einem Gläschen Rotwein, natürlich.
Genau.
Genau.
Ja.
Ja, ich war inspiriert, weil der Stefan hat mir erzählt, dass er Oberarzt in der Psychiatrie ist. Und wie ihr wahrscheinlich aus den Folgen von irgendwann davor wisst, ich war selber mal in der Psychiatrie. Und ich wurde da wirklich gar nicht so besonders gut behandelt, fand ich als Patient damals. Deshalb habe ich gesagt, wow, das ist ein interessantes Feld, weil gerade Kinder und Jugendliche brauchen ja vielleicht noch mal mehr Empathie und noch mal mehr Fürsprache, wenn sie da von zu Hause weg sind auf einmal. Und habe den Stefan gefragt, ob er das eigentlich mit seinem eigenen Denken vereinbaren kann, die Arbeit, die er da macht. Und da hat er gesagt, und das fand ich so besonders, deshalb ist Stefan heute hier, ja, weil ich bin der Oberarzt und ich kann das natürlich, wenn ich mich an gewisse Rahmenbedingungen halte, so gestalten, dass ich meinen Patienten das geben kann, diese Aufmerksamkeit, die sie brauchen und dieses, ich kümmere mich um dich und ich sorge dafür, dass es dir besser geht und ich verwahre dich nicht bloß. Genau.
Man muss dazu sagen, also wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber doch schon ein bisschen.
Ja.
Und ich finde, Stefan ist wirklich, also wenn ich jetzt sagen würde, Humanist, ja, dann würde ich sagen Stefan, ne? Also das ist dieser, für mich, also auch in einer, ich sage mal, altgriechischen oder in einer klassischen Form wirklich ein Mensch, der einfach wirklich auf einer humanistischen Ebene irgendwie denken. Deswegen ist es besonders spannend, weil ihr natürlich in eurem System müssen und braucht ja Regeln und Vorgaben und so weiter. Ihr habt ja teilweise mit hochheiklen Themen zu tun. Und in dieser Kombination finde ich eben auch also sehr, 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 sehr spannend. Also wie würdest du deinen Zugang beschreiben zu dem Thema?
Ja, einleitend vielleicht, also das ist natürlich auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, das ist ein schwieriges Thema grundsätzlich, dass man einfach Vorgaben hat und Strukturen hat und dass man letztendlich ja nicht einfach komplett frei ist in dem, was man tut.
Ja.
Man hat letztendlich ein System, was auch gebunden ist, jetzt in Europa an den ICD-10, an den Diagnosekriteriensystem, nach dem man sich auch, an das man sich auch halten muss letztendlich, damit letztendlich auch alle eine Sprache sprechen. Das hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schon so, dass es solche und solche Berichte aus Psychiatrien gibt.
Mhm.
Also ich habe auch selber von Patienten schon gehört, von Berichten von psychiatrischen Aufenthalten, die wirklich nicht gut waren.
Mhm.
Und einiges, das würde ich aufgreifen, da hast du recht, kann ich selber gestalten und auch selber so gestalten, wie ich möchte. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil, warum ich den Job machen kann.
Mhm.
Aber ich glaube, viel ist auch strukturell gewachsen und liegt zum Beispiel daran, dass das Kinderkrankenhaus auch der Stiftungskrankenhaus ist.
Okay.
Und kein privatwirtschaftliches Krankenhaus. Mhm. Und somit auch nicht primär Gewinn erwirtschaftet, sondern das, was übrig bleibt, wird reinvestiert in das Haus.
Ah ja, okay.
Und das führt natürlich zu einem, ja, wenn keine Gewinnschöpfung, Abschöpfung oben stattfindet, zu einer, auch einer anderen, vielleicht Personalausstattung, sage ich jetzt mal so. Na, also die privaten Krankenhäuser, ohne den Namen zu nennen, die haben sich in den letzten Jahren immer damit gerühmt, wie viele Gewinne sie einfahren.
Mhm.
Und die Gewinne kann ich nur einfahren, wenn ich die gleiche Anzahl von Patienten mit weniger Personal behandle.
Ja.
Das ist einfach so.
Mhm. Ja. Mathematik.
Ne? Das ist ganz simple Mathematik. Und insofern habe ich auch einfach Glück, und das war auch für meine Ausbildung sehr hilfreich, dass es dort einen sehr guten Personalschlüssel gibt.
Mhm.
Das ist etwas, auf das hätte ich ja auch keinen direkten Einfluss. Ne?
Ja.
Und dass das einfach auch ein anderes Arbeiten ermöglicht, logischerweise.
Mhm.
Aber klar, also zum Beispiel, wenn man jetzt von sowas angeht wie Diagnosen, muss man überhaupt eine Diagnose geben? Was bedeutet eigentlich eine Diagnose? Weil gerade im Bereich psychischer Erkrankung ist das ja nicht wie bei einer Lungenentzündung, wo ich Blut abnehme und die Parameter habe, und dann mache ich einen Check dran und sage ich, das ist die Erkrankung.
Mhm.
Sondern ich habe eine Symptome, die ich klassifiziere und sage, okay, um eine gemeinsame Sprache zu finden, wenn das alles vorliegt, dann sprechen wir von der Erkrankung.
Mhm. Ne?
Und ein Stück weit ist eine Diagnose natürlich auch mal was Stigmatisierendes. Also
ja,
die Frage, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und da bin ich eigentlich grundsätzlich, also denke ich, das machen die meisten Kollegen auch bei uns so, haben einen relativ pragmatischen Herangehensweise zu sagen, macht das Sinn, um dem Jugendlichen oder dem Kind die Hilfen zu ermöglichen, die er braucht.
Mhm.
Also eine Diagnose macht dann Sinn, wenn es Hilfsmöglichkeiten, Strukturen ermöglicht, die derjenige braucht, sage ich jetzt mal,
mhm,
und eine Behandlung ermöglicht, die derjenige braucht. Und nicht unbedingt, um eine Diagnose zu haben.
Okay.
Das ist in seltenen Fällen mal so, dass die Familie das auch braucht oder haben möchte.
Mhm.
Aber in den meisten Fällen geht es eher darum, macht das Sinn? Und wenn nicht, macht es auch Sinn, vielleicht nach einer kurzen Phase die Diagnostik wieder zu entlassen.
Mhm.
Mit einer nicht so schweren Diagnose, damit er eben auch nicht was Stigmatisierendes hat. Wenn man denkt, okay, dann brauchen wir das vielleicht aber auch nicht, dann reicht vielleicht auch eine ambulante Behandlung.
Mhm.
Also das ist ja auch so eine Abwägung. Muss man überhaupt so intensiv behandeln?
Mhm.
In der Regel ist es eh so, dass die Kinder vorher vom niedergelassenen Kollegen behandelt worden sind, der irgendwann gesagt hat, das ist zu schwer für mich. Oder dass es massive Einschränkungen im täglichen Leben gibt, die einfach rechtfertigen, dass man sofort teilstationär und stationär behandelt.
Mhm.
Und bei der Akutstation, das hast du ja indirekt, glaube ich, weiß nicht, ob du das den Bereich angesprochen hast, ich kenne deine Geschichte auch nicht komplett. Akutstation ist ja auch die Behandlung gegen den eigenen Willen im Zweifelsfall.
Ja. Mhm.
Na, das ist natürlich ethisch immer eine schwierige Situation.
Mhm.
Weil man letztendlich dann ja zum Beispiel, wenn ein Patient akut suizidal ist und sich wirklich umbringen möchte, man handelt ja gegen expliziten Willen, sage ich jetzt mal so. Und das ist im Kinder- und Jugendlichenbereich anders glücklicherweise als im Erwachsenenbereich.
Mhm.
Im Erwachsenenbereich kann ich als Psychiater oder Psych-KG selber entscheiden, der bleibt hier sozusagen.
Ja.
Und das bin ich sehr froh, dass das bei uns nicht so ist, sondern mein Job ist es dann, die mit den Eltern und den Patienten zu reden. Und dass wir einen Kontext finden und dass die Eltern auch selber sagen, okay, wir machen uns selber Sorgen in dem Grund. Und deswegen entscheiden wir als Sorgeberechtigte, dass wir es für richtig halten, dass du hier bleibst.
Ja.
Und dann gehen die Sorgeberechtigten zum Gericht und stellen dort einen Antrag. Der Richter fragt dann auch, teilen Sie die Einschätzung der Ärzte?
Mhm.
Und erst dann wird der Beschluss erlassen. Das ist also anders als im Erwachsenenbereich.
Sondern
ich entscheide das gar nicht. Und das ist auch sehr erleichternd für mich. Sondern ich spreche nur eine medizinische Empfehlung aus und stelle das dar.
Mhm.
Und letztendlich sind dann die Eltern diejenigen, die sagen, okay, wir als Sorgeberechtigten, die ja auch eh immer für unsere Kinder die Entscheidung in solchen bei schwierigen Sachen treffen müssen, müssen jetzt entscheiden, was wir wollen.
Mhm.
Und der einzige Fall, wo man von dieser Regelung abweicht, wäre, wenn man denken würde, okay, man macht sich wirklich akut Sorgen, dass ein Jugendlicher sich wirklich direkt was antun würde und die Eltern wirken selber psychisch so auffällig von ihrer Struktur, dass sie das nicht entscheiden können.
Mhm.
Aber in dem Fall würden wir es auch nicht entscheiden. In dem Fall würden wir einfach das Jugendamt als zusätzliche Klärungsstelle hinzuziehen und sagen, den Fall schildern und sagen, Sie müssen jetzt hier sozusagen in der Funktion als das Wächteramt eine Entscheidung treffen im Wohle des Kindes und entscheiden, ob Sie das problematisch finden oder nicht oder ob Sie eine 1-1 Betreuung stellen wollen vom Jugendamt. Das ginge ja auch zum Beispiel in vielen Fällen.
Mhm.
Um das zu vermeiden, dass ein Kind gegen den eigenen Willen auf eine geschützte, geschlossene Station aufgenommen wird.
Ja.
Was ich jetzt, wenn ich dir zuhöre, so extrem spannend und also eigentlich unlösbar finde, ist, du hast auf der einen Seite irgendwie so, ich sag mal Bauchgefühl, ja, oder vielleicht auch irgendwelche die eigenen Werte, die man hat, ja. Jetzt würde ich zum Beispiel Auf der einen Seite, also es gibt zwei Teile, ich sage, auf der einen Seite muss doch jeder Mensch das Recht haben, sich umzubringen, wenn er möchte. Und wann fängt denn das Recht an? Erst mit 18 oder schon früher? Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich, ich bin ja selbst Vater von drei Kindern, mhm. also ist das schon, also für mich eigentlich eine unlösbare Aufgabe. Mhm. Also dass du dich sozusagen innerhalb des Gesetzesrahmens bewegst, dann aber sozusagen die ethische Thema mhm. hast, deine Werte hast, mhm. ja. Also krass schwierig, finde ich. Krass schwierig.
Ja, nehmen wir mal ein Beispiel, was weggeht von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Nehmen wir irgendjemanden, der bei einem Verkehrsunfall seine Beine verliert.
Ja.
Also oder einfach gelähmt ist, dementsprechend. Ja. Und aufwacht am nächsten Morgen und sagt, okay, das war's für mich. Da würden wir bei Erwachsenen auch sagen, nach diesem akuten Traumata, was der erlebt hat, mhm. und hat eine Lebensperspektive, was überhaupt nicht zu vereinbar ist mit diesem Trauma, was passiert ist. Der ist in einem Zustand, in dem Augenblick, der ein Stück weit an Unzurechnungsfähigkeit mhm. entspricht. Und wenn der nach einem Jahr noch sagen möchte, ich möchte mich umbringen, dann wäre die Frage, finde ich, total berechtigt, mhm. zu sagen, also wo fängt Freiheit an und warum mhm. darf der das nicht entscheiden? Mhm. Ne? Also wo ist, aber in dieser akuten Situation der hohen Belastung, wo der sozusagen gar nichts mehr sieht, außer das, was ihm zugestoßen ist und sieht, wie sein Lebensplan alles ihm davon schwimmt und er völlig belastet davon ist und einfach sagt, okay, ich halte diese Emotionen nicht mehr aus, die damit verbunden sind. Mhm. Ich will einfach, dass das aufhört, was ja total mhm. verständlich ist. Würden wir ein Stück weit sagen, okay, aus der medizinischen Perspektive, das ist natürlich nur eine Sichtweise, mhm. das ist nicht unbedingt die ethische, da gibt es verschiedene Sichtweisen, mhm. ist das, entspricht das dem Zustand einer in dem Augenblick, der kann nicht frei entscheiden. So, ne? Und wenn der dann in der Lage ist, das zu reflektieren und eine gewisse Distanz zu dem Ereignis hat und immer noch für sich keine Perspektive entwickelt hat und das entscheidet, dann bin ich dabei dir. Ein Stück weit mhm. muss man dann diese Frage stellen. Das ist natürlich ganz schwer.
Wahnsinnig schwierig.
Genau. Das ist natürlich aber auch dann juristisch für uns schwer. Eben, weil wir in dem Augenblick, wo wir den Auftrag kriegen, natürlich immer in der Verantwortung sind, Leben zu erhalten. Das haben wir ja sogar schon bei dem hippokratischen Eid mit drin bei uns in der Ausbildung.
Ne? Mhm. Ja, ich wollte nur ergänzen, ich würde sogar so weit gehen, dass es auch nach einem Jahr noch schwierig ist zu sagen, jetzt bin ich auf deiner Seite oder jetzt kann ich es verstehen. Weil bei mir zum Beispiel war es so, dass ich über 5 Jahre hinweg immer wieder den Wunsch hatte, mir das Leben zu nehmen. Ich habe es nicht gemacht,
ja.
aber es war der Wunsch da. Und jeder, der mir gesagt hat, ja, aber das wird irgendwann besser, den habe ich ausgelacht und gesagt, nein.
Ja.
Warum sollte es je besser werden? Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, wie gut, dass damals das jemand gesagt hat, weil niemals würde ich mir mein Leben nehmen. Ich bin so dankbar, dass ich lebe.
Ich würde das auch nie an diesem Zeitraum von einem Jahr festmachen. Das mhm. war jetzt ein rein hypothetisches
Beispiel. Das habe ich auch gar nicht so verstanden. Ich meinte nur, das kann sich auch über ganz viele Jahre ziehen und dann nach 30 Jahren ist man froh, dass man es geschafft hat und dass man sein Trauma losgelassen hat und dass man glücklich lebt.
Und man kann nie sagen, ob du zu den Personen gehörst, die das mal schaffen oder zu denen, die es nicht gehören. Das kann keiner sagen.
Ja. Ja.
Und insofern kommt da auch eine Subjektivität rein.
Ja.
Und das lässt sich auch nicht vermeiden. Ich glaube, wichtig geht es um die innere Haltung. Mhm. Wenn man die Haltung hat, ich möchte eigentlich für den Gegenüber das Bestmögliche erreichen und gucken, was ist denn eigentlich dem seine Bedürfnisse, was sind dem seine Ziele, was sind dem seine vielleicht auch nicht erfüllten Bedürfnisse. Mhm. Was oft der Fall ist bei solchen Problematiken, dass man sagt, okay, das sind ganz massive emotionale Bedürfnisse, die werden sehr dysfunktional kommuniziert und ausgelebt und bekommen dann eine Stabilität dadurch, wenn ich zum Beispiel meine Peergroup suche und keine habe. Und ich gute Gründe habe, lebensmüde zu sein und mich vielleicht auch selbst verletzt und festgestellt habe, das funktioniert. Und ich dann anfange, das in sozialen Peergroups zu kommunizieren und feststelle, oh, das sind ganz viele Leute, die sehen das genauso wie mir, die bestätigen mich dafür, die sagen, Mensch, toll, dass du das gemacht hast und dass du den Mut hast. Das ist eine Art von eigener Peergroup, die dann gebunden wird über das Thema Selbstverletzung, Depressionen, Traurigkeit.
Ja.
Und das ist halt sehr dysfunktionell. Mhm. Der Wunsch nach der Peergroup, der dahinter steht, ist total verständlich.
Mhm.
Ne, die haben nur eine Lösung für das Problem gefunden, die ihnen selber langfristig nicht gut tut.
Ja.
Das ist aber schwer in dem Augenblick zu überschauen.
Mhm.
Also für die einzelnen
Jugendlichen
ist ja auch total nachvollziehbar. Mit Drogen ist das nicht anders. Also wenn ehemalige Drogenpatienten, wenn die bei uns auf der Suchtstation auf TSI aufgenommen werden, das ist eine Peergroup, die ist so eng, ne, und die brauchen 6, 7, 8 Monate, um aus diesem Bounding aus der Peergroup rauszukommen und zu sehen, dass das vielleicht nicht nur hilfreich ist und dass die sie auch wieder reinziehen würden und dass sie wieder Rückfälle haben. Und manchmal schauen sie nach 8 Monaten noch nicht und müssen da wieder reingehen, um festzustellen, ja, die bieten mir sofort wieder was an. Die wollen nur, dass ich auch wieder zu ihnen gehöre. Da geht's gar nicht um mich.
Mhm.
Und das ist so schwer für die, weil die oft einfach keine Alternative haben.
Ja.
Und sich die aufzubauen, das ist echt ein Weg.
Mhm. Ne?
Aber ich glaube, wichtig ist, dass man die innere Haltung, die man dazu hat. Also wenn man, glaube ich, keine Haltung mehr hat, dass man sich orientiert nach dem Wohl des Patienten und versucht, wie kann ich das realisieren und kann ich das in meinem Beruf realisieren und wie geht das in dem Bereich, wo ich arbeite. Wenn das nicht mehr geht, glaube ich, dann ist es schwierig. Mhm. Und glücklicherweise muss ich einfach auch sagen, klar, hat es auch was damit zu tun, wie man es selber gestaltet, aber ich habe auch einen Rahmen vorgefunden, der mir das ermöglicht, tatsächlich, das hier so zu machen, dass ich damit gut leben kann und mich damit auch sehr wohlfühle und mit einem guten Gefühl nach Hause gehe nach dem Arbeitstag. Ja.
Tun.
Renat? Ja, ja, ich hätte eine Frage.
Ja.
Warum sind, also was ist deiner Meinung nach der größte Grund, klingt so nach Grund irgendwie, aber was ist der Grund, warum Kinder bei dir in der Klinik landen? Also woher kommt das? Weil in frühen Jahren, gerade als Kind und Jugendlicher, also wird man so geboren oder ist es, weil zu Hause irgendwie der Haussegen schief hängt und man von den Eltern viel abnimmt? Ist es, weil, genau, also...
Also generell ist es natürlich so, umso jünger, dass es gibt Störungen, die sind sehr biologisch determiniert. Wenn ich jetzt eine Psychose nehme oder so, das ist sehr stark biologisch determiniert. Oder?
Also wirklich hormonell, quasi biologisch?
Ja, es ist nicht komplett determiniert, das hat auch was mit Epigenetik zu tun. Ja. Und da hat das natürlich auch was mit Stressfaktoren, habe ich, wenn ich den ausgesetzt in früher Kindheit, habe ich, wenn ich die Biologie mitbringe, ein höheres Risiko. Ne? Also es bedingt sich, aber die haben einen sehr hohen biologischen Anteil, sage ich jetzt mal so. Und bei Autismus ist das so. Bei Psychose ist das so. Und es gibt viele andere Erkrankungen, wo das nicht der Fall ist, sondern hat es einen ganz starken sozialen, interaktionellen Bindungsaspekt. Auch zum Beispiel die Diagnose, die ja quasi auch wirklich sehr, sehr extrem benutzt wird in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dieses ADHS, was es durchaus gibt als Diagnose, würde ich schon sagen, dass es das gibt. Aber es wird ja sehr stark und sehr überproportional letztendlich auch, wohl über lange Jahre, war es auch eine Modediagnose, im Augenblick hebt das wieder so ein bisschen ab. Es ist natürlich so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Erkrankungen vergleiche, das ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität oder ohne, und eine Bindungsstörung, die sehen auf der Ebene der Interaktion oft sehr ähnlich aus. Na? Bei dem einen Fall habe ich aber so eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die auch genetisch bedingt ist beim ADHS. Und bei der Bindungsstörung geht es um eine frühkindliche Bindungstraumatisierung, weil die Mutter oder der Vater überhaupt nicht in Beziehung waren, weil die nicht bestätigen konnten, keine Bedürfnisse erfüllen konnten. Da hätte ich als Eltern natürlich eine hohe Motivation, dass mein Kind eher die eine Diagnose kriegt, wo ich sagen kann, das ist biologisch, da kann ich ein Medikament geben, sage ich jetzt mal, ne? Anstatt die Diagnose, die ein Stück weit etwas auf mich zurückführt. Dabei geht es ja noch nicht mal um Schuld. Wenn ich zum Beispiel selber eine traumatische Kindheit habe, mein erstes Kind wird geboren und ich kriege dann eine Depression, weil ich auf einmal sehe, gespiegelt in dem Kind sehe, meine eigenen Bedürfnisse, die ich nie erfüllt bekommen habe. Mhm. Und dann werde ich depressiv, weil ich das nicht aushalte, aber gleichzeitig muss ich das Kind versorgen. Kann ich nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Es geht also gar nicht um Schuld.
Ja, klar.
Mhm. Aber das sich einzugestehen oder zuzugestehen, das ist halt oft ein sehr, 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 sehr langer Weg, sage ich jetzt mal. Aber deswegen ist das so eine Sache. Also es gibt durchaus Diagnosen, die eher biologisch determiniert sind, zum großen Teil, aber auch nicht komplett. Es ist immer eine Interaktion mit dem Umfeld. Und es gibt Diagnosen, die einfach einen sehr starken interaktionellen Aspekt haben. Soziale Ängstlichkeit, soziale Phobie, das sind natürlich Diagnosen, die haben eher wirklich ganz klar mit dem direkten Feedback zu tun. Deswegen kommen die auch erst ab der Pubertät, wo die Kinder und Jugendlichen dann anfangen, okay, der andere denkt was über mich und bildet sich eine Meinung über mich und redet mit anderen über mich. Dieses Antizipieren und dieses Vorausplanen auf sozialer Ebene, das findet halt erst ab der Pubertät wirklich statt.
Ja, und das Interaktionelle ist dann häufig dann durch die Eltern getriggert oder wo glaubst du, ist da der Ursprung?
Ich glaube, das ist leider nicht so schwarz-weiß, sondern das ist in der Regel, ich bringe zum Beispiel eine soziale Ängstlichkeit mit, biologisch, als Trait. Das ist erstmal nicht schlimm. Wenn ich ein komplett validierendes Umfeld habe, sowohl zu Hause, die mir an mich glauben, und auch im schulischen Umfeld bin, wo ich gut aufgehoben bin mit Freunden, dann prägt sich das nicht so aus. Ich werde vielleicht nicht derjenige sein, der Bungee-Jumping macht, aber ich habe nicht damit ein Problem. Ne? Das heißt, es gibt immer dieses Wechselspiel. Aber wenn ich so ein Trait mitbringe und an ein Umfeld komme, wo ich früh traumatische Erfahrungen mache, mit Aggression und Gewalt oder mit Abwertung und mich nicht in Sicherheit fühle, dann ist es logisch, dass ich dann natürlich daraus eher Ängste entwickle und antizipiere, versuche Situationen zu finden, die gefährlich sein könnten. Und wenn ich eh schon diese Ängstlichkeit mitbringe, dann ist es relativ schnell, da brauche ich nur einmal so was ansatzweise, was in Richtung Mobbing gehen könnte. Und das ist ja auch ein Problem heutzutage tatsächlich, das digitale Mobbing ist ja zunehmend echt ein Problem. Während früher ja Mobbing an einer Schule stattgefunden hat, und ich im schlimmsten Fall die Schule wechseln musste, weiß es heute ganz Hannover im schlimmsten Fall.
Richtig oldschool, ja. Analoges Mobbing, ne?
Ja, das ist, ja, genau. Also zu unserer Zeit war das noch so. Da gab es maximal analoges Mobbing. Ne? Genau. Und das ist ja heute anders. Ne? Das heißt, der Impact ist ja auch ein anderer.
Letzte Frage von mir.
Ja.
Für den Moment zumindest.
Alles gut.
Wie hat sich das ganze Digitale ausgewirkt auf deine Arbeit? Was beobachtest du da? Also wie sehr wirkt dieses ganze Social-Media-Thema, WhatsApp-Gruppen, digitale Mobbing auf die Kinder und Jugendliche aus?
Auch in Bezug auf Sucht finde ich das interessant.
Ja, in Bezug auf Sucht sehen wir halt auf unserer Suchtstation, ein Kollege von mir, Oberarzt ist, also sehen wir halt deutlich mehr Medienabhängige als vielleicht noch vor 10 Jahren, mhm. Also die wirklich auch mit dem Problem kommen. Medienabhängigkeit wird im neuen Diagnosesystem auch als Diagnose aufgenommen sein, im ICD-11, im 10 ist es noch nicht, also müssen wir uns da so behelfen.
Okay. Und aber die kommen ja wirklich aus eigenen Motiven, aus eigenen Reflexionen, wo sie sagen,
ich bin Eltern. Das ist in der Regel natürlich auch ein Stück weit ein hausgemachtes System. Also es gibt Ausnahmen, ne? Aber wenn jemand ein Jahr lang nicht zur Schule geht und 12 Stunden am Tag Computer spielt, dann geht das in der Regel nicht, ohne zumindest die Toleranz der Eltern. Ja? Mhm. Essen unter der Tür durchschieben und eine gewisse Akzeptanz, Impulsdurchbrüche verhindern, ne? Sonst reißt er den Router aus der Wand und dann haben wir hier Holland in Lot. Ne? Ist doch besser, es läuft so. Also eine gewisse Akzeptanz ist da bei Medienabhängigkeit über einen langen Zeitraum oft da. Und ich meine, wenn die Eltern zum Beispiel selber spielen, vielleicht auch so eine Art, ja, so schlimm ist das alles gar nicht. Ja, und bis die irgendwann merken, dass es wirklich ein Problem ist, das kann relativ lange dauern. Mhm. Also das ist tatsächlich so. Und das ist ganz spannend, wenn die kommen, haben die keine sozialen Fähigkeiten mehr am Anfang. Das merkst du wirklich. Wenn die nach 1,5 Jahren wirklich nur zocken kommen, die können keine Mimik, Gestik mehr lesen, können keine Körpersprache mehr richtig interpretieren, die haben das wirklich tatsächlich verlernt. Ne? Und das ist, die müssen das halt wirklich wieder ein Stück weit lernen. Das ist eigentlich auch erschreckend, wenn man das einmal so sieht. Ne? Und es ist halt auch ganz spannend, weil wir da gemischte Gruppen haben. Also wir haben sowohl die Substanzabhängigen, die ja eher in der Regel vom Grundtemperament extrovertiert impulsiv sind, gemischt mit den Medienabhängigen.
Die komplett stoned sind. Also Stein.
Ja, genau. Stein. Das ist quasi, sind gemischte Gruppen. Und das ist aber auch eigentlich ganz gut, dass das so ist, weil die Medienabhängigen würden sonst einfach gar nicht reden in der Gruppentherapie. Die würden da 60 Stunden sitzen und den Stuhl angucken. Mhm. Und da braucht man auch so ein bisschen so eine Extrovertierten, die sich mal so ein bisschen aus dem Quark holt. So. Ne? Das ist ganz gut. Das ist eine ganz gute Mischung eigentlich. Klingt jetzt erstmal, auf den ersten Blick denkt man so, oh, die müssen doch wahnsinnig viel Angst haben oder so, aber es pendelt sich ein. Mhm. Die haben letztendlich als gemeinsamen Nenner, dass sie schon verstehen, dass sie beide abhängig sind von unterschiedlichen Dingen, aber trotzdem abhängig sind. Mhm. Ne? Aber da kann man natürlich auch ganz klar sagen, das hat natürlich eine soziale Komponente, weil es gibt Kinder, die haben die Veranlagung, da reinzurutschen, aber Eltern, die aufmerksam sind, die bemüht sind, die an ihren Kindern dran sind, die mit denen in Bindung sind, die kriegen das halt mit. Und dann gibt's halt Konflikte, aber dann werden Regeln eingeführt und dann werden die an die Schulleistung gekoppelt. Und natürlich finden das die Kinder scheiße und das ist aber auch in der Pubertät normal, dann gibt es Konflikte. Aber dann kommt es nicht zu diesem richtigen Abrutschen. Ne? Mhm. Dass dieses richtige Abrutschen bei den Medienabhängigen möglich ist, das hängt halt oft auch mit dem Familiensystem zu. Mhm. Dass das ein Stück weit toleriert und froh ist, wenn die Kinder beschäftigt sind, sage ich jetzt mal so. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist das schon auch eher die Tendenz da. Ja. Und bei den sozialen Medien ist es halt klar, Mobbing ist oft ein Problem, wenn das dann über Gruppen, über ganze Foren geht. Gerade bei den, das ist dann eher so Mädchen, wo dann Bilder geteilt werden, die dann irgendwo sagen, okay, dann kann ich mich auch umbringen. Also dann, die dann auch wirklich dann suizidal tatsächlich entgleisen. Weil das dann halt auch solche Kreise zieht, wenn, nach dem Motto, das weiß ganz Hannover. Das ist halt anders als früher. Genau.
Und das passiert auch wirklich? Also, das passiert einmal im Jahr, dass sich dann Mädchen, oder wir reden über Mädchen, aber, also, ich nehme an, das sind dann irgendwie Nacktfotos oder irgendwas, was rumgeschickt wird als Beispiel oder sowas?
Das gab es auf jeden Fall schon, ja.
Okay, und das passiert, also nur, dass ich mich ein Gefühl bekomme, das passiert einmal im Jahr oder passiert das jeden Tag dreimal? Also,
sagen wir es mal so, dass es so eskaliert, dass das quasi dann bei uns über die Akutstation läuft, dass jemand suizidal wird, passiert glücklicherweise noch nicht so oft. Dass uns das zu Ohren kommt über eine ambulante Behandlung, über eine tagesklinische Behandlung, ne, dass das als Teilthema aufkommt und auch vielleicht erklärt, warum jemand sozial ängstlich ist und am Ende depressiv geworden ist, das ist nicht selten, das ist relativ häufig. Ich würde fast sagen, dass das bei jedem zweiten oder dritten irgendwie in der Anamnese mittlerweile drin ist. Ne? Oh. Also das ist, aber das ist halt dann mehr ein Teilaspekt, das kann man dann nicht als die Ursache herauskristallisieren, aber dass es so zur kompletten zur Eskalation geführt hat, zum kompletten Abrutschen und das ist glücklicherweise noch eher eine Ausnahme tatsächlich.
Ja.
Ich sag, wie ist das? Also das sind irgendwie 1,5 Fragen.
Ja, alles gut.
Also die erste Frage ist, wie gehst du jetzt, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich so Fälle, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie, ich sage mal, Routine oder das ist jetzt nicht so ganz so wild und da kann man was tun und da weißt du auch aus der Erfahrung oder ihr wisst, also im Kollegium aus der Erfahrung, dass seid ihr ziemlich gut drauf eingestellt, das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach, keine Ahnung, sind 70% habt ihr da Erfolgsquote. Und dann wird es aber doch immer wieder so richtig krasse Fälle geben, also wo man, also wie kommt man da persönlich damit zurecht? Und die Frage, die für mich da dran hängt, ist, wie geht man damit um, wenn ihr bestimmte Vermutungen habt, ja, aber die nicht irgendwie wahrscheinlich nicht so leicht zu beweisen sind, ja? Wie geht man damit um?
Also erstmal zu den krassen Fällen vielleicht. Es ist so, manchmal herrschen Strukturen vor und lassen sich auch nicht wirklich ändern. Mhm. Und diese Strukturen halten die Erkrankung des Jugendlichen oder des Kindes aufrecht. Mhm. Und der Jugendliche würde letztendlich auch sich selber einen Bärendienst erteilen, wenn er die Symptomatik in dem Umfeld aufgeben würde. Mhm. Und da ist es manchmal sehr schwierig, weil aus Sicht des Jugendamts ist es in der Regel, es gibt Ausnahmefälle, sehr engagierte Sacharbeiter, aber in der Regel ist es so, es geht um solche Dinge wie körperliche Gewalt, da wird ganz klar sofort gehandelt. Es geht um, wenn nicht zu essen oder zum Anzuziehen jemand ungepflegt ist und wenn das alles nicht gewährleistet ist, dann handeln sie auch relativ schnell. Mhm. Aber eine sozial-emotionale Vernachlässigung wird oft von der Schwere nicht gleich schwer bewertet einfach. So, und das macht es für uns oft dann schwierig. Weil natürlich versuchen wir immer, wenn es irgendwie geht, eine Lösung mit dem Familiensystem hinzukriegen, ist ja auch unser Ziel. Mhm. Und das Ziel ist auch vom Jugendamt ja immer am Ende eine Rückführung ins Familiensystem. Aber es kommt drauf an, wenn beide Elternteile sehr, sehr psychisch selber schwer krank sind, dann ist das manchmal einfach für das Kindeswohl nicht sinnvoll. Mhm. Und dann ist es manchmal sehr sinnvoll, bei der Symptomatik zu bleiben. Ja, wenn man zum Beispiel einfach nicht sagen darf als Kind, man möchte aus der Familie raus, weil das einfach keine Option ist, dann macht es Sinn, so krank zu sein, dass man nicht mehr in die Familie zurück kann, zum Beispiel. Mhm. Ja, und das sind tatsächlich Dinge, die, glaube ich, für jemanden, der im Erwachsenenbereich arbeitet oder in Adoleszenz ab 18, einfach angenehmer oder einfacher sind, weil der einfach sagen kann, du bist 19, du bist freiwillig hier auf der DBTA-Station wegen deinem Borderline. Wenn du nicht möchtest, da ist die Tür. Das ist wie Abi, Erwachsenenbildung. Ne? Wenn du einen Auftrag hast, kommst du zurück. Ne? Das ist dann in dem Augenblick schwierig, wenn man mit dem Patienten, dem Kind oder Jugendlichen da in einer Beziehung ist und auch den Leidensdruck sieht. Aber sieht, da müssten hier an den Strukturen sich was ändern. Die Strukturen werden sich nicht ändern. Und diejenigen, die handeln müssten, die in der Verantwortung sind, werden deswegen nicht handeln. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer auszuhalten tatsächlich. Mhm. Ja. Und das sind tatsächlich so die Fälle, die schwer auszuhalten sind. Die, die somatisch, organisch krank sind, also eine schwere Psychose haben und unter Medikamenten nicht besser werden, das ist schon auch hart, aber das ist irgendwie, das macht was anderes mit einem, weil man einfach weiß, okay, man hat alles gemacht und man ist an einem Punkt, mehr geht da einfach nicht. Und da gibt's aber auch nichts, was man machen müsste, was es noch besser macht. Und bei den anderen Fällen ist es halt so, man weiß, okay, da müsste man eigentlich diese Familiendynamik in irgendeiner Form ehrlich thematisieren und auch eine Lösung finden. Und das wird nicht stattfinden. Und deswegen wartet man darauf, dass der Patient in 2-3 Jahren noch kränker wiederkommt. Mhm. Und das ist schwer auszuhalten.
Das ist dann frustrierend sehr wahrscheinlich.
Das ist
frustrierend. Das gibt dich Ohnmacht wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist wirklich frustrierend, diese Fälle, wo das der Fall ist, auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja auch in seltensten Fällen so, dass die Eltern das wollen. Das ist jetzt nicht, dass die
das
Eltern...
Das ist ja eingenommen, oder?
Außer sowas wie Münchhausen bei Proxy, das gibt's ja auch, aber bis auf ganz viele kleine Ausnahmen, wo man sagt, also die Mutter hat zum Beispiel bei dieser Münchhausen Proxy einen Gewinn daran, wenn das Kind krank ist, ne, und so, einen emotionalen Gewinn durch die Vorstellung bei Ärzten, das gibt's auch, aber es ist ja ganz, ganz selten. Aber in den meisten Fällen wollen die ja selber das Beste auch für das Kind und das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Nur wenn das aufgrund der eigenen psychischen Erkrankung und der eigenen Einschränkungen das Problem zu sehen nicht möglich ist, dann ist das halt manchmal eine Pattsituation. Mhm. Dann versuchen wir das natürlich, aber manchmal gibt es auch keine gute Lösung. Das ist so.
Und wie läuft das dann sozusagen mit Fällen, wo es eben was Vermutungen gibt von euch, wo ihr irgendwie nichts beweisen könnt?
Also es ist so, wenn du spielst ja auch sowas wie Misshandlung an, wenn man ehrlich ist.
Also Misshandlungen, auch sexuelle natürlich Misshandlungen, aber auch physisch, ja. Also sagen wir so, oder sagen wir so, es gibt ja auch so, wenn Kinder gequält werden auf einer psychischen oder emotionalen Ebene, Ja, aber das ist ja dann oft nicht so offensichtlich, ja?
Genau, also ist es so, wenn es ins klare Hinweise gibt, dann wird ein Kind in der Rechtsmedizin vorgestellt, was in der medizinischen Hochschule ist. Weil dafür sind wir wieder die Experten und das muss dann ja auch rechtssicher, müssen die Befunde alle erhoben werden. Sollte dann in dem Fall psychologisch betreut oder begleitet werden, weil das kann auch traumatisierend sein, wenn man da einfach so in die Rechtsmedizin rein muss. Aber das ist in dem Fall, muss das dann sein, wenn man wirklich da Verdacht hat. Anders geht's nicht. Anders kann man das Kind dann auch nicht schützen. Das andere ist in der Regel, die anderen Kinder, die so psychische Gewalt über einen langen Zeitraum erleben, werden fast alle mit psychischen Folgeerkrankungen ja auch auffällig. Die bei uns meistens sind es Traumafolgestörungen, die dann auftreten. Mhm. Und dann ist es meistens so, dass die werden ja auch lange behandelt. Also wenn ich jetzt mit einer schweren Traumafolgestörung, also ich habe jetzt nicht ein Trauma erlebt im Sinne von einem Übergriff, sondern eine wiederholte Traumatisierung mit langen Zeitraum, also egal ob sexuell oder körperliche Gewalt, dann ist das so, das geht auch nicht mit 1, 2, 3 Sitzungen, sondern die sind dann wirklich 6, 7 Monate im Zweifelsfall stationär. Und in der Regel ist das so, wenn die so schwierige Dinge erlebt haben und dann so lange draußen sind und korrigierende Bindungserfahrungen mit anderen Erwachsenen, Pflegekräften, Ärzten, Therapeuten auf Stationen haben und mit einer anderen Peer Group, dass die in der Regel im Laufe dieser Behandlung einen eigenen Auftrag für eine Wohngruppe entwickeln. Mhm. Ja, gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist das so, dass die dann irgendwann sagen, also ich glaube, das ist nicht gut zu Hause, ich würde ganz gerne in eine Wohngruppe und dann geht es darum, die Rechte und die Interessen der Kinder letztendlich dann auch zu vertreten. Mhm. Ne? Und wenn ein Kind 13 ist und das geht zum Familienrichter und sagt ganz klar, ich möchte in eine Wohngruppe, dann ist das so. In der Regel auch in Deutschland so. Es gibt okay. Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Und vor allem, wenn man das dann auch noch, da geht es auch nicht um Vorwürfe zu machen, wenn man nichts belegen kann, kann man nichts belegen, aber wenn man sagen kann, die psychische Belastung ist so und sie ist einfach ganz klar anamnestisch mit dem familiären Kontext verbunden, ohne da jetzt irgendwas, ne, dann macht es halt Sinn für die Gesundheit des Kindes, eine andere Entwicklung zu nehmen.
Also ab 13 darf das Kind selber quasi...
Ja, 13, 14 ist so die Grenze, ja, okay. Genau. Ja. Aber in der Regel, also so wie ich das erlebt habe, wenn das Kind das sehr klar formuliert, dann geht das ab 13.
Okay, gut durch.
Ja. Und davor ist es ja eh sehr schwierig, weil Kinder nicht immer so klare Aussagen machen und auch zum Teil ihre Aussagen dann verändern im Verlauf. Und das macht es dann sehr, sehr schwierig. Mhm. Und vor allem schwierig ist es halt dann in solchen Fällen, wenn Kinder selber emotional noch sehr dicht ambivalent sind, auch dem Täter gegenüber.
Na klar.
Ja. Und das ist eine schwierige Situation, aber da ist es einfach aufgrund der Rechtslage so, dass der Auftrag vom Kind kommen muss. Mhm. Letztendlich. Also man kann das Kind dabei stark machen, unterstützen. Und man hat auch den Zeitraum über den therapeutischen Auftrag, den man dafür nutzen kann. Mhm. Aber letztendlich das Kind gegen seinen Willen und gegen den Willen von der Familie irgendwo rauszunehmen, ist in Deutschland fast gar nicht möglich. Mhm. Da müsste schon sehr, sehr harter, muss man ganz klar sagen, also Beweise einfach geben, wo man sagen kann, also das geht einfach nicht. Mhm. Und das ist so, ja.
Ja. Ein bisschen anderes Thema.
Ja, klar.
Oder anderer Switch. Also ich nehme in unserer, also in meiner Generation, so Mitte, Ende 20, Anfang 30 irgendwie, ein sehr starkes, also schon so einen gewissen Hang zum Coaching und man ist ein bisschen in der Sinnkrise drin und so weiter und so weiter. Nehme ich schon sehr stark wahr und die Frage für mich so ein bisschen übertragen fällt auch auf die Kinder und Jugendlichen. Siehst du das ähnlich, dass es heute viel krasser ist? Das ist natürlich schwer für dich zu beurteilen, glaube ich, wie es vor 30 Jahren war. Mhm. Aber siehst du da auch die Tendenz, dass sich die Vorfälle vermehren, dass es alles extremer wird, dass sich alles verdichtet? Frage 1 und Frage 2, würdest du lieber heute geboren werden oder damals, als du geboren bist?
Also vielleicht fangen wir mit der ersten Frage
an. Ja, gerne.
Ich bin da ein Stück weit bei dir, dieses mit Coaching, Sinnkrise. Tatsächlich finde ich auch, dass das zugenommen hat. Also nicht nur bei den Patienten, sondern generell zugenommen hat.
Genau.
Und ich vor allem, was man auch, finde ich, sieht, ist, dass sowas wie Ideale oder auch Vorbilder, dass die jungen Leute das einfach eigentlich nicht mehr haben, wenn man sie fragt. Also wenn man Leute fragt, die 30, 35, 40 sind, dann können die eigentlich in der Regel Leute benennen, wo sie sagen, Mensch, irgendwie das sind so Vorbilder oder das sind so Ideale, die ich habe. Und diese Post, also das kommen wir natürlich jetzt weg vom psychiatrisch-psychologischen, aber diese postmoderne Gesellschaft, sage ich jetzt mal so, mit diesem sozusagen, ja, Infragestellen von allen Werten, Enlightenment, allem, ne, so, das ist schon schwierig, finde ich, also für die junge Generation. Also auch, es wird ja alles in Frage gestellt. Es wird Maskulinität in Frage gestellt, ne, auch über dieses Transgender-Thema, was ja zum Teil auch wirklich welche berechtigt haben, hatten die früher auch. Aber die Anzahl derer, die es als Thema haben, ist extrem gestiegen. Ja, und das hat sicherlich auch was mit dieser Art von Berichterstattung zu tun, über diese Themen und mit dieser, ja, mit dieser Stimmung, sag ich jetzt mal so, die ja jetzt Gott sei Dank in Deutschland, finde ich, noch nicht so ausgeprägt ist, wie zum Beispiel im amerikanischen Raum, wenn du an die Universitäten guckst, wo es ja wirklich schon massiv ist, gerade in den germanistischen oder literarischen Fällen, wo man das so mitkriegt von verschiedenen Leuten. Ne? Der Brad Weinstein zum Beispiel, der ist rausgeflogen, ist an der Uni, weil er im Grunde genommen, da gab es diese Geschichte mit, da gab es den Tag, wo alle Schwarzen die Universität verlassen als ein Ritual, als ein Statement, so, ne, weil sie sind hier nicht gewünscht, und haben die das in einem Jahr umgedreht und haben also quasi als Anordnung eingereicht, dass alle Weißen den Campus verlassen. Und daraufhin hat er, der Brad Weinstein, der wirklich eine herausragend gute Vita hat als Anti-Rassist, der sich wirklich überall eingesetzt hat, auch für schwarze Menschenrechte auf Demos war und so, hat halt gesagt, das ist genauso rassistisch wie das andere, zu sagen, wir müssen, ne, so. Und daraufhin ist er letztendlich dann am Ende vom Campus geflogen, aufgrund des Widerstands und so. Das, ne, das ist jetzt ein Einzelfallbeispiel, aber es gab ja mehrere solche Beispiele, ne? Und deswegen gibt es ja mittlerweile auch diese Gegenströmung in den USA mit dieser Heterodox Academy, wo man sagt, okay, es müssen verschiedene Meinungen noch zulässig sein. Es kann nicht sein, dass Leute für ihre Meinung von einem Campus fliegen, weil das ist eigentlich die Grundlage für demokratische Meinungsbildung, ist der Diskurs. Und wenn das nicht mehr möglich ist, wenn das nicht mehr möglich ist, weil man sich jedes Mal persönlich angegriffen fühlt, und das macht aus, da könnte man vielleicht die Schleife wieder zurückmachen zur Psychiatrie oder Psychologie, psychologischer Sicht auch total Sinn, weil letztendlich die meisten psychologischen Therapieverfahren, die evidence-based gut funktionieren, funktionieren über Exposition. Ich setze mich dem aus, wovor ich Angst habe, was mich belastet, und ich sehe, ich schaffe das mit Unterstützung und Hilfe und Tools, ja, und ich wachse daran, dass ich dieser Herausforderung gewachsen bin und eben nicht mit Cancel Culture und mit Trigger Warnings und ich bin so schwach, dass ich keine andere Meinung aushalte und muss davor geschützt werden. Das ist also eigentlich total macht überhaupt keinen Sinn. Also aus psychologischer Sicht macht das überhaupt keinen Sinn.
Ja, es ist extrem. Also aber Cambridge University hat jetzt gerade letzte Woche, da gab es ja auch so Tendenzen, die wollten ja auch haben, so bestimmte Sätze reinhaben, die eben das wieder ermöglichen, dass man sagt, okay, jetzt verletzt man jemanden mit der Meinung, ja. Die haben gesagt, no way, University is free, ja. Wir gehen miteinander respektvoll haben die aber so bezeichnet, dass jede Meinung erlaubt ist.
Ja. Und das, ich finde schön, dass es da jetzt mittlerweile auch eine zunehmende Gegenströmung
gibt. Jordan.
Ja.
Jordan Peterson.
Ja. Ja. Genau. Ja, wie sind wir da hingekommen ursprünglich? Deine Frage war noch
die Tendenz in,
ja,
also ob du gerne vor damals geboren wärst oder jetzt, oder ob die auch allgemeine Zunahme an Auffälligkeiten und Fällen.
Na, ich finde schon ganz gut, dass ich eigentlich noch so was habe wie Ideale und auch Vorbilder. Und ich finde das wirklich schwierig, glaube ich, für die junge Generation, das zu entwickeln. Also zunehmend schwierig. Und insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Zeit, in der ich geboren wurde. Mhm. Ja, kann ich nicht anders sagen. Und das ist tatsächlich, das ist auch die wirklich schwierige Aufgabe. Also wenn ich jetzt einen Patienten nehme, der auf die Suchtstation aufgenommen wird, wenn der den akuten Entzug durch hat und vielleicht für sich ein Krankheitsmodell entwickelt hat und Dinge entwickelt hat, die er einsetzen kann, anstatt zu konsumieren, dann kommt er irgendwann an den Punkt, wo er sich fragen muss, und wofür das Ganze? Lohnt sich das überhaupt? Wieso nicht 3 Jahre Vollgas geben und dann tot sein? Und das ist ja die Sinnfrage. Und aus meiner Sicht entscheidet sich in den nächsten 4 Monaten, ob der Patient erfolgreich in einer Therapie ist, auch langfristig, ob er die für sich irgendwie beantworten kann. Mhm. Und ob er dann Weg hinfindet. Und das ist dann auch nichts, was man manualisieren kann in irgendeiner Form von Psychotherapie, sondern dann geht es wirklich um einen ehrlichen, offenen Austausch von Mensch zu Mensch, wo der einen auch erlebt als jemand, der auch Schwächen zugesteht und der nicht irgendwie sich auf seine professionelle Position zurückzieht, der authentischen Beziehung geht. Und der einfach da auch da ist. So, ne? Und das ist dann eigentlich das, wo sich danach am Ende entscheidet. Nachdem er durch den Entzug durch ist und seine Dinge gelernt hat. Weil die Frage ist ja, wofür? Ne? Warum nicht einfach to hell with it? Ne? Mhm. Warum nicht einfach Vollgas geben und auch alles mitnehmen, was ich machen kann in den nächsten 3 Monaten?
Es gibt bei den unterschiedlichsten Theorien aber eine ganz starke. Ich habe jetzt vergessen, wer das was. Doch, Viktor Frankl, glaube ich. War das Viktor Frankl oder? Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber ich glaube, es war Viktor Frankl, der doch gesagt hat, dass jeder Mensch muss an irgendetwas glauben, oder? Also egal, was es ist, nicht? Und diese Idole und Vorbilder, das ist ja auch ein bisschen, ich sage mal, so Glaubensersatz. Ja. Also ich bin begeistert von jemandem, weil der bestimmte Dinge tut oder bestimmte Dinge gesagt hat oder bestimmte Haltung vertritt. Ja? Es ist ja auch ein bestimmter
Glauben. Da spricht mich was von an.
Genau.
Irgendwas, mein Wesenskern spricht mich daran. Irgendwas finde ich nachahmenswert. Mhm. Ne? Das ist letztendlich das, du hast ja Jordan reingeschmissen, das ist ja das Phänomen. Also genau. Der Typ ist ja, ich finde auch nicht alles gut, was er sagt. Und ich finde es auch schwierig, diese Vermischung von Psychologie und Politik.
Ja.
Aber es ist ja ein faszinierendes Phänomen.
Ja.
Der hat ja im Internet eine Vaterfigur-Status.
Absolut.
Ja, und das ist ja unglaublich. Und das finde ich auch manchmal ein bisschen ironisch, weil er selber das Thema Bindung ja eigentlich so fast negiert.
Ja.
Und dabei hat er solche Bindungskräfte. Und deswegen ist er so erfolgreich. Aber es ist irgendwie, das ist so ein bisschen so, ne, man sieht im Wasser, wenn man als Fisch sieht, man das Wasser nicht. Ne?
Ja,
so ist es so ein bisschen, ne? Aber der hat solche Bindungskräfte und deswegen mobilisiert er die Menschen so.
Ja.
Und selber so tut er so mal, als wäre das eigentlich kein relevantes Thema. Aber dabei ist eigentlich aus meiner Sicht, egal was du machst, ob du Psychoanalyse machst, Verhaltenstherapie, geht es ja letztendlich darum, authentisch glaubhaft mit dem Gegenüber in Beziehung zu sein und dass der auch wirklich merkt, der hat wirklich Interesse an mir und es geht hier nicht um irgendwas abarbeiten und ich muss nicht irgendwelche Anforderungen oder Erwartungen von dem erfüllen, sondern ich darf hier so sein, wie ich bin. So, das ist irgendwie der Raum oder der Rahmen, der letztendlich dann irgendwie ein Stück weit Heilung ermöglicht. So, ne? Und wir versuchen das natürlich nachher in irgendwelche Manuale und Skripte und sonst was zu pressen und zu standardisieren, um es messbar zu machen. Aber letztendlich ist es aus meiner Sicht das dahinter, was das Entscheidende ist, was letztendlich nachher auch wirklich bei den wirklich Kranken, die den Heilung letztendlich ausmacht.
Spannend, ne?
Ja, also. Das ist ganz schön, dass du das auch so in Worte fassen kannst, weil das, wenn ich mich erinnere, wie ich mich früher gefühlt habe, dann wäre das genau das gewesen, was ich gebraucht hätte. Dass ich merke, ich darf gerade so krank sein und so verrückte Ansichten haben und ich darf das äußern.
Ja.
Und es sitzt mir jemand gegenüber, der mir wirklich glaubhaft vermitteln kann, ich interessiere mich für dich.
Mhm.
Und du bist nicht nur Patient Nummer 72 und ich bin genervt, weil ich hatte heute schon drei andere und ich muss eigentlich schon weiter. Und warum überhaupt musste ich noch zu dir kommen? Du wärst erst morgen dran gewesen oder so.
Mhm.
Und ich finde das super, wie du das auch so in Worte fassen kannst, weil das bewirkt selbst jetzt noch, nach 10 Jahren bei mir, dass ich denke, wow, so einem Arzt wie dir sollte man begegnen.
Mhm.
Weil nichts anderes kann tatsächlich aus meiner Sicht den Raum für Heilung schaffen, als genau diese Haltung. Und die auch ehrlich gemeint ist und nicht nur, mach das jetzt mal, weil das Krankenhaus verlangt das, sondern ich bin interessiert an dir und ich möchte dir wirklich helfen, auch wenn du Patient 72 bist.
Wir müssen, also einen kleinen Kaviat möchte ich einbauen. Das ist, gilt für die Patienten, die wirklich in dem Augenblick auch da sind und auch wirklich vielleicht noch nicht verstanden haben, was los ist, aber eigentlich eine Orientierung Richtung Heilung haben.
Mhm.
Es gibt aber leider auch viele Patienten, die haben ein berechtigtes Bedürfnis nach Bindung, Beziehung, gesehen werden, die einfach gelernt haben, das in der Psychiatrie für sich zu holen.
Absolut,
ja. Und da ist es schwierig, da kann ich diesen Wunsch, diese Haltung nicht in der Form so zeigen. Weil wenn ich das tun würde, würde ich die Symptomatik nur schlimmer machen.
Ja.
Sondern da geht es im Prinzip schon darum zu sagen, pass auf, ich stehe auf der Seite von dem Teil von dir, der gesund werden will.
Mhm.
So, und der sitzt hier gerade nicht vor mir.
Ja.
Und deswegen muss ich gerade mit dir anders umgehen.
Mhm.
Sobald du das änderst und ich merke, da ist eine andere Haltung, kann ich die Rolle wechseln.
Mhm.
So, ne? Aber das ist, glaube ich, wichtig, weil ansonsten würde man diese Patienten, die diese Haltung haben, auch hospitalisieren.
Natürlich, ja? Natürlich. Aber du sagst ja jetzt gerade, du kannst es ja in dem Fall dann auch kommunizieren
ja.
und sagen, hey du, ich merke gerade, es sitzt was völlig Dysfunktionales vor mir und ich hätte gern Kontakt zu dem Teil in dir, der gerne wirklich heil sein möchte und gesund werden möchte und der weiterkommen möchte.
Was du gerade verbalisierst, ist Anteilsarbeit. Ne? Das ist zum Beispiel auch eine Standardsache auf unserer Suchtstation, dass man sagt, okay, welcher Anteil hast du, welcher Anteil konsumiert, welcher Anteil möchte eigentlich gesund werden. Gibt es da, wo ist das innere kleine Kind, wo steht das? Ne?
Mhm.
Und dass man sich da so eine Art Karte macht von, und das muss, da geht es gar nicht darum, ob das nachher wissenschaftlich, nachher evident genau so ist. Es geht darum, dass das Modell ist, was der Patient für sich selbst entwickelt, was für ihn inhaltlich schlüssig ist und was ihm hilft, mit seiner Symptomatik einen Umgang zu finden und Verständnis zu finden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und da geht es nicht um irgendein so einen Haken, ne? Und dann ist manchmal so, dass man 15 Anteile hat oder so, wenn so ein Patient so lange am Ende da ist, ne? Aber wenn die das dann wirklich für sich auf dem Schirm haben und wirklich auch erkannt haben, dann ist das hilfreich. Und dann geht es natürlich darum, wie kann ich die Anteile wieder zusammenführen zu einem Ganzen?
Ja.
Ne? Also wie kriege ich das hin? Ne? Weil die gesunde Psyche ist ja ein Stück weit integriert. Wir merken ja das ja alles nicht, aber letztendlich haben wir ja alle Anteile. Also du bist anders auf der Arbeit, wenn du in einer Funktion als Arbeit bist, oder als wenn du das für eine Familie Vater bist. Da gibt es Variationen. Ne? Du hast ja auch einen anderen Auftrag.
Ich bin immer ein bisschen verrückt.
Ja, das ist noch, aber du weißt, was ich meine.
Klar, absolut,
das sind andere Rollen. Und das machst du ja nicht bewusst, sondern du schaltest unterbewusst um. So, ne? Und wenn das aber anfängt, sich komplett aufzuspalten, komplett autonom und unabhängig voneinander ist, ne? Was wir früher als multiple Persönlichkeit oder was bezeichnet hätten, im Film immer schön dargestellt, ne? Was das so eigentlich sehr, sehr, sehr selten ist. Aber diese Aufspaltung in Anteile, die gibt's schon. Also, und umso destruktiver ich mit mir umgehe, zum Beispiel mit Drogen, Substanzen, umso mehr passiert das einfach auch. Ne? Umso mehr kommt es zu dieser Aufspaltung.
Was wäre jetzt in einer optimalen Welt das, was du dir wünschen würdest, also für, ich sage mal, also für die Gesellschaft, sagen wir mal so, ja, was du dir wünschen würdest, vielleicht auch für deinen Berufsstand und für alle Menschen, die jetzt mit dir, vielleicht auch jetzt nicht nur als Ärzte, aber auch als Pfleger und so weiter, also die jetzt in deinem Umfeld arbeiten, gibt's da so, wo du sagen würdest, wow, wenn das passieren würde, dann wäre das jetzt echt cool.
Ich würde mir wünschen, also einen Aspekt, der mir spontan kommt, ich würde mir wünschen, dass es mehr um Haltung geht, also dass man quasi der Fokus auf Selbsterfahrung liegt. Also sich selbst besser zu verstehen, weil dann wird man auch, finde ich, als Therapeut besser. Das gibt's ja, wir müssen Selbsterfahrungen machen, aber es ist schon zeitlich auch sehr begrenzt. Und dass es letztendlich mehr vermittelt wird, es geht um die Haltung. Es geht nicht um nachher die einzelnen kleinen Details oder wie mache ich das oder wie finde ich jetzt eine Lösung. Weil die Haltung ist letztendlich ja auch das, was der Gegenüber spürt, auch was der Patient spürt. Die Wertschätzung, das echte Interesse, das ist das, was spürt. Wie man das nachher genau macht, glaube ich, ist in meisten Fällen gar nicht so entscheidend, sondern dass man mehr, weil es ist oft so im Bereich Psychotherapie so, ich möchte noch ein Verfahren lernen und noch einen Schein haben und noch ein Zertifikat haben. Und dann rennt man hinter den Zertifikaten her. Und die Frage ist doch eigentlich, was hilft? Und nicht, ob ich 30 Zertifikate habe, die ich mir an der Wand hängen kann und die ich auf meiner Homepage schreiben kann. Die Frage ist ja, hilft das? Und da sagt die Studienliteratur ganz klar, das hilft nicht. Sondern es gibt Wirkfaktoren und die sind relativ klar und die haben nichts mit dem Verfahren zu tun. So gut wie nicht. Also das Verfahren ist eigentlich relativ egal.
Also es geht ja um Menschen.
Es geht um den Menschen. Ja. Genau. Es geht darum, dass ich wirklich immer überprüfe, arbeiten wir am gleichen Ziel? Verfolge ich noch deinen Auftrag? Hast du immer noch das Gefühl, dass du hier ehrlich mir gegenüber sagen kannst? Hast du das Gefühl, du musst irgendwelche Bedürfnisse bei mir erfüllen? Es geht letztendlich um diesen Dialog. Ne? Und dann gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die man da messen kann. Aber letztendlich, das ist viel, viel entscheidender. Und ich würde mir wünschen, dass man weniger so nach Zertifikaten guckt und nach Dingen, die man abhaken kann, sage ich jetzt mal so, sondern mehr nach, was braucht es, damit das wirklich gelingen kann. Und auch nicht im Sinne von, dass ich meinem Oberarzt sagen kann, ich habe das gut gemacht, sondern das ist ja irgendwie auch egal eigentlich, so, ne, sondern eigentlich eher im Sinne von, dass da was wächst und dass der Patient einfach auch wirklich einen Benefit davon hat.
Das große Ziel sozusagen.
Ja, als Schönste wäre natürlich, wenn man das gar nicht brauchen würde als Gesellschaft, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, würde ich mir auch was anderes suchen. So ist jetzt nicht. Ne?
Letzte Frage von mir, um das vielleicht dann ganz rund zu machen. Glaubst du, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo es keine Kinder- und Jugendpsychiatrie mehr geben wird?
Also es kommt ja immer darauf an, welche Erkrankung man betrachtet. Ne? Also es wird mal sowas wie Schizophrenie oder so geben. Die gibt's ja weltweit mit 1%. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass wir als Gesamtgesellschaft nicht auf einem Weg sind, die Menschen psychisch gesünder macht. Sondern wir sind als Gesamtgesellschaft eher auf einem Weg, was die Menschen noch fragiler macht, noch empfindlicher macht und weniger Orientierung gibt. Und ich glaube, diese Kombination aus Menschen müssen mobil sein, an verschiedenen Stellen sein und eigentlich möchten sie bei ihrer Familie sein. Es geht aber aus jobtechnischen Gründen nicht pendeln. Viele Alleinerziehende, immer mehr Alleinerziehende in Großstädten, exponentiell wachsende Anzahl von Alleinerziehenden in Kombination mit keine Wertvorstellungen, keine gemeinsamen Narrativ mehr, der einen vereint. Ja? Das sind alles Dinge, die nicht unbedingt förderlich oder hilfreich sind, um letztendlich eine Genesung oder eine Gesundheit herzustellen.
Das heißt, wir müssten diesen Tribal-Charakter wieder irgendwie vor, also diese Zugehörigkeit, weil, also das ist für mich, also ich erlebe das jedes Mal bei mir und das ist so, also das ist für dich vielleicht auch sogar spannend jetzt als in deinem Beruf, ja. Aber also ich behaupte von mir, und ich glaube, das werden die meisten Leute bestätigen, dass ich sehr also liberal und frei und mir interessieren total viele Dinge und ich habe da überhaupt keine Prejudice gegen irgendwas, ja. However, es ist jedes Mal das Gleiche. Wenn ich, sag mal, mit dem Auto oder zuerst mit dem Flieger nach Wien und dann weiter nach Kärnten oder direkt nach Kärnten, wenn ich da von Neumarkt runterkomme, und plötzlich tun sich vor mir die Karawanken, die Südalpen auf, also die ich in meinen ersten 19 Jahren meines Lebens jeden Tag gesehen habe. Ich habe immer Tränen in den Augen. Es ist einfach krass, ja. Und es ist dann, wenn ich die Leute dort
treffe, Heimat,
ne? Ist Heimat. Wenn ich die Leute dort treffe, ja, also natürlich, die gehen mir nach 2-3 Tagen auf den Nerv, weil sie eben nicht Lennart sind, ja, der Cosmopolitan ist wie ich, ja, wo wir uns blind, also wir haben, glaube ich, irgendwie eine Sprache oder auch ein Verständnis von also eine Sicht auf die Welt, die sehr stark überschneidet, ja. Das habe ich mit denen zum Teil überhaupt nicht, ja. Also das ist so wie another planet, ja. Und trotzdem sitze ich dann barfuß, ja, im Wirtshaus und sauf 5 Bier um elf am Vormittag, ja, und red irgendwelche dümmlichen Gespräche, ja, aber irgendwie ist das dieses Feeling von, ja, also und das finde ich so krass und ich sage mal, also ich habe das dann natürlich, also das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich das laufend brauche, ja, aber es befriedigt doch dieses, für mich ist das irgendwie tribal, ne, das ist mein Tribe.
Na klar. Euer Thema Fußball,
ja.
Mannschaften, das ist halt auch was Tribal, ne? Also so ist es ja nicht. Also das ist auch ein Urmenscheninstinkt.
Ist auch gesund, oder?
Ja, ein Stück weit ist es gesund, aber das Problem ist, Tribal bedeutet natürlich auch wir gegen die.
Ja, natürlich.
Hat auch immer was Exklusives. Ja. Also jemanden, den man integriert, jemanden, den man aus. Ne?
Ja.
Und wenn du jetzt vom Postmodernen kommst, das ist ja genau deren Logik.
Da löst sich alles auf,
ne? Es geht nur um Tribal Culture, ne? Selbst letztendlich zu sagen, dann irgendwie westliche Werte oder Enlightenment ist ja nichts, hilft ja nur dem alten weißen Mann, der mit Vielfalt nicht zurechtkommt, um alle Vorteile gleich in einen Satz reinzunehmen. Ne?
Genau.
Dementsprechend, da wird ja genau das gemacht. Da werden die Menschen ja in Gruppen eingeteilt und klassifiziert und da wird man, die gehören zu denen und wir gehören nicht zu denen und deswegen also alle Mittel erlaubt, um die zu diskreditieren. Und da geht es ja auch nicht mehr um den Diskurs, das ist mal die Seite, die mittelkonservativen bis liberalen falsch machen, immer noch zu denken, die anderen wollten diskutieren. Die wollen gar nicht diskutieren, in den meisten Fällen. Ja. Wenn die diskutieren wollen, freue ich mich. Aber in den meisten Fällen ist das ja leider nicht so. Ja. Das ist schwierig.
Ja.
Und da geht es ja auch um genau dasselbe. Da geht es ja auch um Tribalism. Ne? Aber wenn man das ja runterbricht, dieses mit den Menschen in Kategorien einteilen, wenn du das immer weitermachst, bist du ja irgendwo beim Individuum.
Ja, klar.
Und dann bist du wieder bei unserer Einstellung eigentlich, ne? Das wäre mein Wunsch, dass die irgendwann merken, okay, wenn man das jetzt immer weiter runterbricht, die Menschen in Kategorien einteilt, dass man irgendwann feststellt, okay, das geht gar nicht. Am Ende ist man dann doch wieder beim Individuum. Ne? Also.
Aber das heißt, ich habe für mich zusammenfassend, also erstens mal super, super spannend, nämlich diese Details, die du heute, also und dieses Feintuning, finde ich, was du uns heute da gezeigt hast, ist für mich auch total spannend. Ja.
Ich möchte kurz ergänzen, du bist rhetorisch unfassbar begabt.
Unglaublich, ja.
Das will ich noch ganz kurz
hinzufügen. Nach dem dritten Glas Rotwein wage ich das zu bezweifeln.
doch. Aber das heißt, es geht eigentlich psychisch, sagen wir mal so, lass uns so aus, psychisch, emotional, wie auch immer, gesund ist eigentlich der Zustand einer möglichst großen Balance. Kann man das so sagen?
Da bin ich bei dir. Es geht eigentlich in der Regel immer um den Mittelweg. Nimm die Tochter, die einen sehr autoritären Vater hat und deswegen ihre Kinder anti-autoritär
sind. Ja.
Der muss man im Prinzip sehr freundlich und sehr klar und sehr bindungsorientiert versuchen, mit der zu entwickeln, dass vielleicht eben nicht das anti-autoritäre richtige Weg ist, sondern der Mittelweg.
Ja, ja.
Genauso wie das Autoritäre auch nicht der richtige Weg war.
Ja.
Da hat sie ja schon recht.
Ja,
ne? Aber das andere Extrem ist halt auch schwierig. Ne? Und das ist halt, der Mittelweg ist schon oft sehr gut, das stimmt.
Die Mitte.
Ja.
Ein schönes
Frage ist, wie man die trifft, ne?
Ja. Die Mitte, da haben wir heute viel drüber geredet, über die Mitte. Ja, Stefan, du, ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Super, super spannend.
Und man merkt wirklich gar nicht, dass es dein erster Podcast ist. Es ist, als würdest du jeden Tag sowas machen.
Ja, du wirst ja wahrscheinlich schon ein paar Papers geschrieben haben und ein paar Vorträge gehalten haben in deinem Leben.
Papers sind schon ein bisschen länger her.
Ja,
aber Vorträge kommt einfach nach.
Ja, eben, eben.
Das war also vor deinem eigenen Podcast. Würde dir extrem gut stehen.
Ja, aber echt schon.
Schauen wir mal.
Super, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ihr Lieben da draußen, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank fürs Dabeisein.
Wir sind
komm mal wieder rüber.
Auf den Stollen und den Rotwein.
So ist es. Ihr Lieben da draußen, alles Gute. Wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Good night, good morning, good whatever, midnight. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.